Geschätzte Zuhörende, ich heiße Sie herzlich willkommen und bedanke mich für das Interesse am Vortrag zum Thema Die Logotherapie und die Bedeutung der Haltung – eine Einführung. Um den Respekt vor beiden Geschlechtern zu wahren, verwende ich abwechselnd die weibliche und männliche Form. Die Logotherapie ist die angewandte Psychotherapie auf Grundlage des von Viktor Frankl entwickelten wert- und sinnorientierten Modells, also die therapeutische Ausgestaltung des logotherapeutischen Menschenbildes. Das altgriechische Wort Logos weist eine Bedeutungsvielfalt auf. Es wird mit Wort, Rede und mit dem geistigen Vermögen, das eine Konversation hervorbringt, gleichgesetzt, weswegen es auch Sinn oder Vernunft bedeuten kann. Logos verweist auf philosophische und religiöse Grundanschauungen. Viktor Emil Frankl, er war Arzt und Psychotherapeut. Er lebte von 1905 bis 1997, entwickelte die Logotherapie ab 1926. Frankl ergänzte die traditionelle Psychotherapie um die Dimension des Geistigen, des Noetischen. Die Logotherapie beruht auf drei Säulen: die Freiheit des Willens, der Wille zum Sinn und der Sinn des Lebens. Diese Säulen sind durch einen Theoriekern miteinander verbunden, und das ist die Geistigkeit des Menschen, sein Ausgerichtetsein auf Sinn und Werte und die personale Verantwortung. Sie hören bestimmt heraus, dass der Begriff der Verantwortung die Antwort in sich birgt. Darauf komme ich später zu sprechen. Frankl prägte den Begriff des existenziellen Vakuum bzw. die existenzielle Frustration, was in den hochentwickelten Industrieländern stärker wird. Das ist die Suche des Menschen nach Antworten auf existenzielle Fragen, etwa: Wer bin ich? Worin liegt der Sinn meines Lebens? Wer den Gewissensruf, kohärente Deutungen und den subjektiven Sinnhorizont seines Lebens nicht wahrnehmen kann, fühlt eine Sinnleere. Das ist ein Leben jenseits von Freude, Begeisterungsfähigkeit und Kreativität. Wer der Annahme unterliegt, das Leben sei eine Plage, ein ständiger Kampf oder die bloße Verkettung schicksalhafter Umstände, ist dazu aufgerufen, sich mit einem Sinnmangel und mit einem verstummten Gewissen tiefgründig zu befassen. Die Logotherapie hat ein zutiefst humanes Anliegen. Sie trägt dazu bei, menschliche Existenz friedvoll, ethisch reflektiert, wertorientiert und sinnstiftend zu gestalten. Die Existenzanalyse ist die Analyse der ganzen Existenz und eine Analyse auf Existenz hin, also auf das menschliche Sein hin, das Verantwortlichsein bedeutet. Mittels Existenzanalyse wird die Essenz einer Existenz charakterisiert, mit dem Ziel, das Leben eigenverantwortlich zu gestalten. Zentrale existenzanalytische Fragen lauten: Was macht mich im Kern aus? Worin liegen meine Begabungen und Charismen, die ich zur Mehrung des Guten in der Welt einsetzen kann? Wer soll ich sein? Welchen Beitrag kann und soll ich zur Verbesserung menschlicher Existenz leisten? Wem und wozu bin ich gut? Was ist mein individueller Auftrag in der konkreten Lebenslage? Es werden nicht primär die Eigeninteressen, sondern vor allem gemeinschaftlich und ethisch bedeutsame Ziele angestrebt. Weder Macht, Prestige noch Status auf Kosten anderer entfalten menschliches Potenzial, sondern das Bewusstsein, einer sinnvollen Aufgabe nachzugehen. Nicht der Dienst nach Vorschrift erfüllt ein Leben mit Sinn, sondern die Freude am sinnvollen Tun oder wie der Begründer der SOS-Kinderdörfer Hermann Gmeiner es ausdrückte, alles Große in unserer Welt geschieht nur, weil jemand mehr tut, als er tun muss. Von besonderer Bedeutung ist die logotherapeutische Haltung. Doch was genau ist mit dieser Haltung gemeint? Menschen sollen sich zutiefst wahr und ernst genommen fühlen. Der unbedingte Respekt vor der Einzigartigkeit einer Person ist zentral. Es kommen ja nicht nur unbescholtene Menschen in die Praxis. Manche haben gestohlen, betrogen, geschlagen, veruntreut, vergewaltigt oder gemordet. Andere streben nach Triebbefriedigung in einem Bordell oder fühlen sich in den Pornowelten des Internets zu Hause. Bei weitem bin ich nicht mit allem einverstanden, was meine Klienten tun oder unterlassen, wofür oder wogegen sie sich entscheiden. Ein Mensch, der einen anderen bewusst Leid zufügt, realisiert keine Werte. Stattdessen mehrt er die Not. Unethisches Verhalten muss zur Wahrung der Würde von Menschen, Tieren und zugunsten des Naturschutzes entschieden abgelehnt werden, weshalb Beratung niemals wertneutral oder gar wertlos sein darf. Auf Basis des logotherapeutischen Menschenbildes lehnen wir sinnwidriges Verhalten entschieden ab und sagen wir zur Person dennoch Ja. Sie fragen sich jetzt vielleicht zu Recht, wie das denn gehen kann. Wie ist es möglich, dass man das unmenschliche Verhalten des Chefs negiert und ablehnt? Und ihn zugleich als Mensch bejaht? Ja, es ist nicht immer nur einfach, diese Haltung einzunehmen, weshalb ich auch von Haltungsarbeit spreche. Eine solche Haltung fällt nicht vom Himmel. Hierfür bedarf es der tiefgründigen Auseinandersetzung mit Schuld und der fortlaufenden Reflexion des eigenen Vorgehens. Gewiss ist, dass ein Mensch immer mehr ist als seine Tat. Viktor Frankl selbst war leidgeprüft durch den Holocaust. Er setzte sich mit den Schuldbeladenen intensiv auseinander und sprach sich gegen die Kollektivschuld aus. Schuld, wie auch Leid und Tod, gehören zur sogenannten tragischen Trias eines jeden Menschen. Es gibt also keine Person, die dem Schuldigwerden entrinnen kann. So Sie sich mit dem Gewissen und der Schuldfähigkeit des Menschen näher befassen wollen, steht Ihnen mein Buch Gewissen und Schuld zur Verfügung. Logotherapeutisch Beratende sind sich dessen bewusst, dass dem Gewissen in der Bewältigung von existenziellen Fragen eine richtungsweisende Funktion zukommt. Sie helfen beim Öffnen von Türen zu neuen Sichtweisen, beim Entwickeln hilfreicher Einstellungen durch den Gebrauch der geistigen Trotzmacht und auch bei der Erfüllung des individuellen Sinnanrufs, den das Leben an jede Person richtet. Um Menschen in schwierigen Lebenslagen beizustehen, braucht es zunächst die ehrliche Bereitschaft, sich auf ihre Themen, Nöte, Beweggründe und Hoffnungen einzulassen. Ich begegne den Menschen frei von Zeitdruck, frei von Erwartungs- und Lösungsanspruch, weil man unter Druck nicht gut vorankommt. Diese Haltung entlastet auch mich, weil ich mich dadurch von jeglichem Erfolgsdruck befreie. Ehe wir also in die Lösungsarbeit übergehen, müssen wir zunächst dem leidenden Menschen in seiner emotionalen Not begegnen. Es gilt, wie der dänische Philosoph Søren Kierkegaard sagt, den Menschen dort abzuholen, wo er sich befindet, um dort anzufangen. Wenn ich jemand anderem helfen will, muss ich mehr verstehen als er. Zuallererst muss ich jedoch begreifen, was er verstanden hat. Falls mir das nicht gelingt, wird mein Mehrverständnis für ihn keine Hilfe sein. Würde ich trotzdem mein Mehrverständnis durchsetzen, dürfte dies in meiner Eitelkeit begründet sein. Beratende und Ratsuchende begegnen einander von Mensch zu Mensch. Den allwissenden Berater, zu dem eine hilflose Klientin kommt, sollte es nicht geben. Es braucht emotionale Präsenz, ein konzentriertes und aktives Zuhören, das ehrliche Interesse am Erleben des anderen, eine Ernsthaftigkeit einerseits und die feine Prise Humor andererseits. Ich versuche zu verstehen, was Menschen bewegt und lade sie dazu ein, mit mir zu erzählen, was ihnen durch den Sinn geht, wobei ich sie unterstützen darf. Die logotherapeutische Haltung klingt durch die zwischenmenschliche Interaktion wie der Cantus Firmus in den gregorianischen Chorälen. Der Cantus Firmus ist diejenige Stimme, welche die Hauptmelodie in sich trägt und von den darüberliegenden Stimmen in figurierter Begleitung umspielt wird. Der Cantus Firmus selbst bleibt weitgehend unverändert und ertönt immerfort. Und wie auch in der Musik bleiben vor allem jene Gesprächssequenzen in eindrücklicher Erinnerung, an denen die Dissonanzen in Harmonien übergehen, sich eine Not in verantwortetes Tun wandelt und eine Person zu sich selbst, etwa zu ihrer Angst, eine heilsame Distanz einnehmen kann. Vor allem die Mitempfindungsfähigkeit ist eine Grundvoraussetzung, um Menschen in schwierigen Lebenslagen beizustehen. Seitens der Beratenden braucht es Zeit und Empathie, damit die Betroffenen das erfahrene Leid erzählen können. Dann erst beginnt beispielsweise die Stärkung der noetischen Dimension. Als Therapeutin lasse ich mich emotional berühren, wissend, dass vieles von dem, was mir Menschen erzählen, ich auch in mir finden kann, beziehungsweise dass auch ich mich eines Tages in der Situation befinden kann, in der sich die Menschen befinden, die sich mir anvertrauen. Ich fühle die Trauer, wenn mir Eltern erzählen, dass ihr schwerkrankes Kind gestorben ist. Dabei unterscheide ich sorgfältig zwischen dem wohltuenden und notwendenden Mitgefühl und dem hinderlichen Mitleid. Würde ich mitleiden, würde ich Selbsthilfe benötigen. Doris, eine etwa 30-jährige Patientin, kommt mir in den Sinn. Doris hatte viele Chemotherapien hinter sich. Beide Brüste wurden infolge einer Krebserkrankung amputiert. Nach 5 Jahren galt sie aus Sicht der Ärzteschaft als geheilt. Bis zu dem Tag, an dem sie beim Duschen und Einseifen der Achselhöhlen wieder Verhärtungen im Gewebe ertastete. Sie erbat Unterstützung, um die Tage ertragen zu können, bis der histologische Befund vorlag. Sie haderte, die Angst hatte sie zutiefst im Griff. Ich bin doch noch so jung. Es kann doch nicht sein, dass es nochmals mich trifft. Das berührte mich sehr. Ich konnte ihre Angst nachvollziehen. Und ich hielt mit ihr aus und gab der Klage Raum. Ehe wir die körperlichen, psychischen und spirituellen Ressourcen auf dem Familienbrett in Form von kleinen Symbolen sichtbar machten. Wer sich nicht selbst befiehlt, bleibt immer Knecht. Dieses Zitat stammt von Johann Wolfgang von Goethe. Alles verändert sich, wenn ich mich verändere. Weil die Thematik Corona gerade sehr aktuell ist, werde ich noch ein weiteres Beispiel aus meiner Praxis erzählen. Ich hielt in einer alten Pflegeeinrichtung eine Schulung über Palliative Care. Doch wir kamen gar nicht zu den Fachthemen, weil das Leid der Pflegekräfte im Zuge der Corona-Pandemie immens war. Die Ausgrenzung von nicht geimpften Pflegepersonen hatte zu einer Spaltung des Teams geführt und der Teamzusammenhalt war nicht mehr gegeben. Ich lud die Anwesenden ein, zu erzählen, wie es ihnen geht. Es flossen viele Tränen. All das Schmerzvolle brach schwallartig aus dem Pflegenden heraus. Erstmals hörten die Anwesenden in diesem geschützten Rahmen einander zu, ohne ins Wort zu fallen oder sofort mit Argumenten zu kontern. Sie hörten und fühlten die Nöte, die sich auch im privaten Leben niederschlugen. Andrea zum Beispiel arbeitet seit 11 Jahren in der Einrichtung. Sie war verzweifelt. Eine Impfpflicht würde für mich bedeuten, dass ich den Beruf als Altenpflegekraft nicht mehr ausüben kann. Ich betreue alte Menschen seit vielen Jahren mit Liebe. Aber was passiert dann mit mir, wenn die Impfpflicht kommt? Werde ich dann tatsächlich gekündigt? Aber wo soll ich denn dann hin? Ich habe keinen zweiten Beruf erlernt. Wir haben einen Kredit laufen, mein Mann und ich. Und so weiter und so fort. Der Pflegedienstleitende hatte während der Pandemie sein Kopfhaar verloren. Auch die Wimpern und die Augenbrauen sind ihm ausgefallen. Weshalb das so ist, können ihm die Ärzte nicht sagen. Gezwungenermaßen trägt er nun eine Glatze. Ich bin nicht mehr derselbe. Hier drinnen, er legt die Hand auf das Herz, ist es so kalt wie auf meinem Kopf, sagt er. Er ist kurzatmig. Alle bekamen nach und nach Einblick in die eigentliche Dimension des Erlebens ihrer Kolleginnen und Kollegen. Fakten, emotionale, religiöse und auch weltanschauliche Zugänge wurden miteinander geteilt. Das Erzählen wirkte befreiend. Schmerzlich wurde bewusst, dass nur noch in 2 Kategorien gedacht wurde, nämlich wer ist geimpft, wer ist nicht geimpft. Der oder die ist nicht geimpft, heißt es allzu oft. Und der Blick ist vorwurfsvoll, gar hasserfüllt. Oder, wie Lisa erzählte, sie steht der Impfung skeptisch gegenüber. Früher war ich die Lieblingsnichte meines Onkels. Heute hat er den Kontakt zu mir gebrochen. Wir reflektierten. Hat eine Person, die sich gegen oder für eine Impfung entscheidet, denn nicht auch einen Namen? wollen wir unsere Kolleginnen abwerten, ihnen jegliches Verantwortungsgefühl absprechen, ihr Personsein ausschließlich von einer Entscheidung abhängig machen und sie darauf reduzieren? Haben wir nicht alle einen Entwicklungs- oder Korrekturbedarf im Hinblick auf Haltung? Ich persönlich kenne keinen Menschen, der punkto Haltungsarbeit jemals fertig gewesen wäre. Nicht mit 50 und auch nicht im Alter von 80 Jahren. Sie ist nie abgeschlossen. Ausnahmezeiten wie diese erfordern das Entwickeln neuer, hilfreicher Einstellungen. Gewiss gibt es ähnliche Vorerfahrungen, auf die wir zurückgreifen können. Dennoch bleibt das völlig Neue, auf das wir uns erst wieder neu einstellen müssen. Eine Gesinnung muss vielleicht um einen neuen Aspekt erweitert werden. Vielleicht muss sie aber auch gänzlich verworfen werden, weil sie sich nicht als würdevoll oder sinnstiftend erweist. Christoph, ein diplomierter Krankenpfleger, ertappte sich selbst dabei, dass er seinen nicht geimpften Kolleginnen pauschal vorwurfsvoll begegnete. Eigentlich tue ich genau das, was ich anderen vorwerfe, nämlich entwürdigen, stellte er beschämt fest. Marie stellte sich die Frage, ob sie künftig ein Schwamm oder vielleicht ein Filter sein sollte, angesichts der Flut medialer Berichterstattung. Sie kann sich von den belastenden Themen sonst nicht mehr distanzieren. Katrin hält sich überhaupt aus den Gesprächen heraus, weswegen sie als Feigling bezeichnet wird. Katrin, was bewegt dich dazu, dich mit deiner Meinung zurückzuhalten, frage ich sie. Weil es sonst wieder zum Streiten wird und das möchte ich nicht, so ihre Antwort. Eine Zurückhaltung auf Basis einer vorausgehenden Reflexion ist auch eine Haltung, weil sie dem konfliktfreien Zusammenarbeiten dient und letztlich auch den Bewohnenden im Altenheim. Die Heimleiterin der Einrichtung fühlt Resignation angesichts der Tatsache, dass sie die Masse, wie sie sagt, nicht dazu bewegen kann, auf Zank und Streit zu verzichten. Entlastend erlebt sie, dass es viel ist, der Person, mit der sie gerade im Gespräch ist, verstehend zu begegnen, weil nicht nur die Corona-Zahlen, sondern auch die Menschlichkeit ein exponentielles Wachstum aufweist. Immer öfter war schließlich zu hören, ich verstehe jetzt besser oder aus dieser Perspektive kann ich jetzt schon nachvollziehen, dass. Es war für alle heilsam, ein Stückchen Weg in den Schuhen der anderen zu gehen. Aus logotherapeutischer Sicht ist bedeutsam, welcher Mensch man sein möchte oder sein soll. Es ist das Leben, das die Fragen an den Menschen stellt, nicht umgekehrt. Stefan fragt zu Recht, aber wie weiß ich, welcher Mensch ich sein soll? Es ist wichtig, für die notwendende und tiefgreifende Haltungsarbeit regelmäßig Zeit einzuplanen, um zum inneren Kern zu kommen, dort, wo das Gewissen darauf wartet, um mit uns in den Dialog zu gehen. In der Corona-Pandemie brauchen wir nicht nur eine Händehygiene, sondern auch eine Hygiene im Hinblick auf die eigene Lebensführung, um eine zieldienliche Haltung auch halten zu können. Thomas erzählte, dass er durch Yoga wieder zu sich kommt. Dann kann ich mit der Unterschiedlichkeit anderer besser umgehen und dennoch wertschätzend in Beziehung bleiben, erzählt er. Pia möchte wieder öfter ihre Malsachen hervorholen und Claudia sehnt sich nach einem befreiten Lachen. Auch letzteres sind Wege, um eine heilsame und kraftspendende Distanz zu den Alltagshürden zu schaffen. Etwas im Übermaß vermeiden, erzwingen oder erkämpfen wollen oder ständig nur um sich und die eigene Problemlage zu kreisen, das dient niemandem. Ganz im Gegenteil, alle diese Haltungen sind problematisch und krisenträchtig. Sie provozieren außerdem Verbissenheit und Zwanghaftigkeit. Ich gestehe mir über dies zu, unvollkommen zu sein, fehlerhaft, haltungsschwach, selbstzweifelnd, sensibel und ängstlich. Ich bin kein Übermensch. Was ich jedoch versuche, ist, meine Unvollkommenheit mit jedem Jahr des Älterwerdens besser anzunehmen. Obwohl ich die Lebensmitte bereits überschritten habe, gibt es für mich noch immer viel zu lernen. Eines Tages, das fühle ich, werde ich eine vollkommene Unvollkommene sein und somit ganz Mensch. Zu wissen, dass ich mich den Früchten des Älterwerdens ohnehin nicht entziehen kann, das tut mir einfach gut. Abschließend erläutere ich zentrale Haltungen im Rahmen von psychosozialer Beratung und Psychotherapie. Ich sorge für innere Ruhe und Konzentration, sowohl bei mir als auch bei den Ratsuchenden. Ich lasse meine Klientinnen und Klienten in Ruhe ankommen. Ich vertraue und genüge mir. Ich begegne mir selbst liebevoll. Ich bin ein Mensch, habe Möglichkeiten und Grenzen. Ich bin in Kontakt mit meinem Gewissen. Ich stelle Kompetenz, Raum, Ambiente und Zeit zur Verfügung. Ich bin mir der zentralen Aspekte des logotherapeutischen Menschenbildes bewusst. Ich spreche klar und verständlich. Achte auf eine wertschätzende Gesprächskultur. Ich unterscheide zwischen Personen und Verhaltensweisen. Ich werte niemanden ab. Ich nehme meine Emotionen und jene der Klienten und Klientinnen ernst und überprüfe ihre Bedeutung für die momentane Situation. Ich reflektiere mein Tun und Unterlassen. Ich bleibe demütig. Ich kann von jedem und von jeder Situation etwas lernen. Sehr geehrte Zuhörende, ich wünsche Ihnen wertvolle Begegnungen mit den Menschen, die sich Ihnen anvertrauen. Danke für Ihr sinnstiftendes Wirken unter uns. Ihre Sabine Wöger. Thank you.